close was that to a nosedive?
Mega Böe von hinten.
Brauchen wir nicht reden.
Keine Chance.
Schade. Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf.
Absolutely flying. Top Gun, Jet Fighter Stuff.
Unüberhörbar die Freude beim Norddeutschen Regattaverein.
Die paar Sekunden, die wir da standen und dann gesehen haben, wie die deutsche Flagge am Fahnenmast gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach.
An amazing race and a huge performance from Philip Bull, considering he was battling it out for those bronze medals.
And they're going for the Spinnaker again.
Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Viel Wind um nix, nachdem wir uns jetzt hier seit 40 Minuten mit der Technik prügeln, glaube ich, haben wir endlich gewonnen. Ich mache es jetzt auch, glaube ich, schon zum dritten Mal hier, aber ich freue mich, meine beiden Kollegen begrüßen zu können. Flo, was geht bei dir?
Haben wir gewonnen, Toni? Ich weiß es noch nicht. Jedenfalls wollten wir viel Wind um nix ein neues Kapitel aufschlagen. Wir dachten, wir hätten eine andere Softwarelösung, mit der wir gleichzeitig dann auch mal irgendwie Videos aufnehmen können, sodass wir uns quasi unser Podcast auch als Video gleichzeitig mit dem normalen Podcast in die Cloud schieben können. Wir arbeiten dran. Freut euch drauf, wir kriegen das hin. Von daher, meine Laune ist ungetrübt. Ich freue mich trotzdem auf eine sehr konservative Folge mit euch. Mal gucken, ob wir das Thema auch so konservativ rüberkriegen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns in unserer virtuellen kleinen Welt hier zusammengefunden haben.
So sieht das nämlich aus. Und Jan ist natürlich auch da. Liebe Grüße nach Berlin. Was geht bei dir?
Jo, Grüße aus der Mutterstadt. Hier ist alles fein. Schöner Herbsttag gewesen. Schöner Wind. Endlich mal wieder gutes Training gehabt und jetzt hier hatte ich fast Technik-Tourette bekommen. Aber jetzt backen wir die alten Brötchen wieder mit der Software, die wir können. Und dann Sägewald auf den alten Schiffen weiter erstmal.
Schuster bleibt an den Leisten.
Ja. Wir wollen ja aber keinen Podcast über Podcast-Technik machen, sondern wir haben uns ein Thema heute rausgesucht, was, glaube ich, tatsächlich sehr relevant ist, auch so für nicht nur für unsere Stammhörerschaft, sondern auch so prinzipiell für den Sport. Und ich will einmal kurz ausholen, wie ich drauf gekommen bin auf das Thema, weil die Inspiration liegt nämlich eigentlich schon weiter zurück, als es diesen Podcast überhaupt gibt. Aber eine Mama eines Opti-Seglers, liebe Grüße an Nina, hat mir mal diesen Satz, der mich irgendwie nicht mehr losgelassen hat, gesagt und hat gesagt, in meinem Universum ist Segeln ja aber ein Mannschaftssport. Ja, weil sie hat halt irgendwie Segeln auf der J24, glaube ich, gelernt und das sind ja 4, 5 oder sogar 6 Mädels manchmal bei den Mädelsteams, glaube ich, segeln die sogar zu 6. Und da ist natürlich ein Großteil oder ein beachtlicher Teil der sportlichen Leistung auch die Kommunikation an Bord, das Zusammenspiel der einzelnen Akteure an Bord. Und ja, Segeln, ich weiß nicht, da müsst ihr mich vielleicht mal berichtigen, aber in meinem Einflussgebiet oder das, was ich so wahrnehme, ist, ich finde, die Einhandbootsklassen sind in den letzten Jahren unendlich populär und die Teamklassen haben es manchmal ganz schön schwer. Bin ich da richtig oder bin ich da falsch?
Boah, ich weiß nicht. Also ja, ich glaube, das kommt daher, dass die jüngsten Klasse oder die Klasse, in der wir grundsätzlich ausbilden, halt ein Ein-Mann-Boot ist oder ein Frau-Boot. Ja, insofern glaube ich, dass es da so ein bisschen geprimed ist. In der Folgebootsklasse habe ich ganz ehrlich das Gefühl, dass aus dem Optimist, ich glaube, das kann man auch in Zahlen, das ist nicht nur ein Gefühl, ich glaube, dass diese Frage vorbereitet werden können. Ich bin mir sicher, dass signifikant mehr Kinder aus dem Optimisten in den 420er und oder 29er umsteigen als in den Laser, was ja dann die Einhandklasse wäre. Ilka, Entschuldigung.
Don't call it Laser.
Genau.
Voll Ilka, wie du abgehst.
Ja.
Nee, aber ja. Ich würde da mal noch eine Komponente mit reinbringen. Ich glaube, ohne euch zu nahe treten zu wollen, ihr seht das sehr aus eurem täglichen Tun als Trainer, was ja auch völlig okay ist. Das macht ihr ja irgendwie 40 oder noch mehr Stunden am Tag. In der Woche, sorry.
nee, stimmt schon.
Ja, okay. Aber ich habe mich mal so reingehört, ich sag, okay, wenn ich mir Olympia angeguckt habe und dann so ein bisschen, also der erste Tag von der olympischen Übertragung war ja Svenja Vega, wie sie den ersten Platz eingefahren haben, was mal klar geil war. Aber von der Berichterstattung hat man ja nur den Moderator gehört und dann hat man bunte Bilder gesehen. Und ich habe das total gefeiert, als auf einmal die Übertragung losging im 49er und man auf einmal die Segler sprechen hören hat auf dem Wasser. Mhm. Und ich dachte mir, oh, wie geil ist das denn? Also das ist ja okay, das ist das erste Jahr, dass es das gab bei den olympischen Klassen, dass man auch die Kommunikation an Bord hört. Und wenn wir dann halt mal Richtung America's Cup oder auch CellGB gucken, es ist ja doch Wahnsinn, wie viel Kommunikation da stattfindet und wie synchron die Leute da eigentlich Bewegungen machen müssen, damit dieses Schiff oder Boot gerade ausfährt. Von daher bin ich nicht so ganz bei euch, was dieses Einhandthema angeht. Also ich als Zuschauer finde es wesentlich geiler, Schiffe zu sehen, wo mindestens zwei Personen auf einem Boot sind.
Ja, ja, also ich war ja, du hast mich ja unterbrochen, ich habe ja nur gesagt, dass
Entschuldige.
dass es so der Eindruck vielleicht ist, aber ich glaube, in Wahrheit ist es auch gar nicht so, ne? Weil ich glaube, es gibt ja viel, viel mehr Leute, die Zweihand segeln und auch Kinder und Jugendliche, die Zweihand segeln oder Mehrhand als Einhandsegler.
Und jetzt ist es ja auch tatsächlich so, dass Jan, du und ich, wir sind in unserem Leben eigentlich überwiegend einhand gesegelt. Ich bin jetzt seit ungefähr 10 Jahren eher ein Zweihand-Coach. Das heißt, ich habe mir das, also ich kenne das fast nicht so richtig aus eigener Erfahrung. Du hast deine Erfahrungen als Landestrainer natürlich auch gemacht mit Zweihandsegeln. Und Flo, du aber, du bist ja ein alter Vorschuler.
Ja, Freiheit vor den Reitbalken auf jeden Fall, ja.
Also du nimmst so ein bisschen die Rolle des Experten ein hier in dieser Folge. Und ich würde einfach mal so ganz direkt reinspringen in das Thema. Was macht gute Teamarbeit für dich an Bord aus?
Kommunikation. Ich glaube, das ist das A und A, O. Und umso mehr Leute an Bord sind, umso mehr kommt neben der Kommunikation auch das Rollenverständnis, also die Aufgabenklarheit hinzu. Ja? Also das eine ist ja irgendwie dann die Rolle, die ich mir sehe anhand von meinen Aufgaben, aber halt auch die Rolle im Team dann auf dem Boot und ja, ganz viel Kommunikation. Und umso mehr Leute, umso mehr
muss man kommunizieren. Was bedeutet Kommunikation? Also,
ja, das ist die gleiche Antwort wie im Biologieunterricht. Da war immer Photosynthese richtig. Also genau. Das andere ist einfach Kommunikation richtig.
Genau. Ja, genau so ist es. Podcast Ende.
Ja, und im Chemieunterricht war es Katalysator.
Nee, das war Physik.
Also Kommunikation an Bord, Flo, bedeutet, man spricht. Ist es überhaupt wichtig, über was man spricht? Oder... also das ist ja so wirklich, wie Jan schon sagt, das ist immer die richtige Antwort, aber was darf man sich darunter vorstellen im Alltag? Ist es so wie man einen Sportbootführerschein lernt, so ein klar zur Wende, ist klar Reh oder was findet da statt an Bord?
Also das ist ja mal die einfachste Form, also ja, auch das, ne? Also wenn letztendlich, du kannst ja in deinen Segelpartner kannst du ja nicht reingucken und natürlich ist die höchste Form der Kommunikation, dass antizipieren, vielleicht auch anhand von Gesten oder anhand von Einflüssen, die aufs Boot passieren. Ne, aber genau wie du gerade gesagt hast, als allererstes lernst du ja auch beim Segelschein Kommunikation. Also wenn der Steuermann eine Wende fahren will, kriegst du ja beim Segelschein gelernt, okay, du musst ansagen, dass du eine Wende machen willst und dann heißt es klar zur Wende. Dann wartest du das Feedback ab, ja, ist klar und dann dreh und dann machst du das Manöver. Ne, und halt, wenn man dann halt bis hin zum olympischen Segeln gehen, dann sagst du das natürlich nicht mehr in diesen ganzen Manövern oder in den ganzen Einzelschritten, weil das für jeden klar ist, was zu tun ist, sondern da gibt es dann halt irgendwie nur noch ein Wort oder halt, wenn man antizipiert, siehst du vielleicht als Vorschoter schon aus dem Augenwinkel, dass vielleicht der Steuermann mit seiner Pinnenhand die Pinne vielleicht schon ein Grad mehr eingeschlagen hat und du weißt, alles klar, geht los. Das sind halt, man kann ja auch nonverbal kommunizieren. Ja, aber genau das sind die Dinge, auf die es so wahnsinnig ankommt beim Mannschaftssportsegeln, also bei dem Moment, wo mindestens zwei Personen auf einem Boot drin sind.
Ja, ich bringe meinen Kindern bei, dass es eigentlich ja es gibt zwei verschiedene Sachen, über die man kommunizieren muss. Das eine sind diese Manöver und das Ganze, also diese Abläufe, und da stimme ich dir voll zu. Da gibt's gerade, wenn man ein bisschen, also am Anfang muss man viel reden und dann stellt man das aber eigentlich wieder so ein bisschen, ja nicht ein, aber schraubt es so runter auf so Schlagwörter oder auch nonverbale Sachen. Ja. Ja,
oder die Kommunikation wird einfach anders. Also erinnere dich an die Olympischen Spiele. Ich glaube, Erik und Tommy haben die komplette Kreuz durchgeredet, ne? Also du hast halt einen anderen Fokus.
Das ist der zweite Teil der Kommunikation, die ich meine. Und das ist das Reden über, was auf dem Kurs passiert und also wo sind die Gegner, wo ist das. Wo ist der Wind, was macht der Wind gerade, was sieht man, wo ist der Leyline, weil das ja immer so eine Streitfrage ist, und ich glaube damit, also gerade wenn die Kinder aus dem Opti kommen, tun die sich auch immer schwer mit, wenn sie dann plötzlich Vorschotter sind, dass sie den Prügel nicht mehr in der Hand haben und immer keine Entscheidungen mehr treffen dürfen quasi und so durch die Gegend gefahren werden und die vom Opti in die Position am Steuer gehen, die können es natürlich auch noch nicht, dass sie das auch abgeben ein Stück weit, ne? Weil sie denken sich, ich habe ja die Pinne in der Hand. Natürlich sag ich, also ne, natürlich treffe ich die Entscheidung, aber das ist, was du sagtest und was wir bei den Olympischen Spielen noch gut gesehen haben, ist, dass eigentlich in der ganzen Weltfahrt konstant kommuniziert wird, besprochen wird, was jeder sieht, und dann sagtest du ja auch schon, es gibt eine Aufgabenverteilung, ja also gibt es auch ein bisschen eine Absprache oder hat sich eingespielt, wer worauf achtet, ja, und dann dadurch, dass man das die ganze Zeit verbalisiert, was man eigentlich wahrnimmt, was man sieht, wo was ist, entsteht ein Gespräch an Bord, was dann aus dem die Entscheidung hervorgeht, und eigentlich muss man die Entscheidung dann oftmals gar nicht mehr so richtig aussprechen, weil sie aus dem Gespräch heraus klar wird. Habe ich das verständlich rübergebracht?
Ja, aber genau das musst du trainieren.
Das musst du trainieren, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
Können das 13-Jährige nicht?
Meine Erfahrung? Nicht. auf jeden Fall nicht auf Anhieb.
Nein, überhaupt nicht. Ne? Also, das ist ja auch, weil wir hier beim Thema Mannschaftssport sind, geht ja gar nicht nur ums Zweimannsegeln, oder? Zwei-Personen-Bootsegeln.
Nee, stimmt, das war wieder die Brille, die wir halt haben, ja.
Na, genau. Da, keine Ahnung, auf dem Dickschiff, da ist Kommunikation, glaube ich, nochmal eine andere Ebene. Ich glaube, da funktioniert es wenig mit irgendwie, wir tauschen uns aus und sammeln alle Informationen, sicherlich auch, aber ich glaube, da muss es dann schon irgendwie eine klare Ansage geben, oder?
Also, ja. Du hast ja die Taktikerposition an Bord und den Steuermann, genau. Steuerfrau. Ja. Bei denen ist das, glaube ich, schon so, dass sie die ganze Zeit das auch besprechen, was ich jetzt gerade ausgeführt habe quasi.
Genau, da hinten im, genau, ja.
Irgend so ein Vorschiffsatze, der kriegt dann eine Ansage oder so. Ja.
Genau, da gibt es eine Befehlsstruktur, ne? Glaube ich auch.
Ja, aber du brauchst so, ja,
ich glaube aber auch,
den Rückkanal brauchst du ja auch. Also selbst der Vorschiffmann, Frau, also diejenige, die da rumhampelt, wenn da irgendein Fuck-up ist, der muss ja auch nach hinten kommunizieren, dass hier gerade ein Fuck-up ist. Also das ist schon, du kannst ja nicht hinten einfach machen, ne? Also ich glaube, und dann alleine von, also ich durfte mal TP52 segeln und alleine die Länge des Schiffes, bis dann die Befehle, die Jan meint, auch mal vorne angekommen sind, das musst du ja auch trainieren. Also das ist gar nicht klar. So ohne. Also das, also
Nee, ja. Aber anders, das wollte ich damit
sagen. Genau. Ne?
Genau. Und nichtsdestotrotz, genau, glaube ich, aber wenn wir uns jetzt hier wieder auf die Zweihandboote konzentrieren, ist, glaube ich, der Kernsatz, den Toni gesagt hat, dass es eine Lösung gibt, wie das funktionieren kann, oder eine Zielvorstellung. Da wollen wir hin mit unserer Kommunikation an Bord. Das ist aber, glaube ich, man muss sich bewusst machen, und das ist dann Trainer- und Elternaufgabe, dass das ein richtiger Prozess ist. Und ich glaube auch, dass Zweihandsegeln alles, also das geht da nur um Kommunikation, deswegen ist Flo's Antwort auf die Frage grundsätzlich richtig. Und dass die ganze Arbeit dahin, dass das ein erfolgreiches Team wird, dabei geht es, glaube ich, immer nur um Kommunikation. Ich glaube, dass in dem Bereich das Bootfahren, das wird gefühlt aus meiner Sicht fast nebenbei gelernt, ja. Also.
Ja.
Weil du siehst ja ganz, ganz oft Kinder, Jugendliche, die gut zusammen segeln und nach 2 Jahren trennen sie sich, weil sie eben nicht gelernt haben, miteinander zu kommunizieren. Ist ja schön, dass sie ganz tolle wenden konnten, aber vielleicht hätten sie ein bisschen Zeit investieren sollen in miteinander kommunizieren lernen. Weil das Wenden lernen, das lernen sie dann auch noch zu Not ein halbes Jahr später, ne? Also die perfekte Wende. So, also das wäre so eine Lanze, die mir hier wichtig ist. Auch hier mal wieder die Kirche im Dorf lassen. Die müssen nicht im ersten Jahr im 420er Weltmeister werden, sondern sollen sich ein bisschen Zeit lassen und das Ganze ein bisschen professionell aufbauen und sich auch Ruhe geben und akzeptieren. Das ist, glaube ich, für mich so ein Punkt, den ich gerne rüberbringen möchte, dass der oder die, mit dem ich da segel, das muss nicht mein bester Freund sein. Und vielleicht ist es sogar so, es darf gar nicht mein Freund sein. Vielleicht ist es gesund, wenn man auf dem Wasser zusammenarbeitet, rundherum zusammenarbeitet und an Land jeder seinen eigenen Weg geht. Also das muss nicht die Lösung sein, aber man muss sich dem bewusst sein, dass das eine sehr gute Lösung sein kann. Und da gibt es auch ganz, ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen aus anderen Mannschaftssportarten. Und auch aus Duo-Sportarten, hier Laura Ludwig, Kira Walkenhorst, die haben sich gar nichts gegeben außerhalb vom Beachvolleyballfeld. Und trotzdem Goldmedaillengewinnerin geworden, ne? Also.
Ja, also da machen wir gleich weiter. Ich möchte zu dieser Kommunikation an Bord eine letzte Sache sagen, weil das, glaube ich, für alle, die jetzt da meinen, okay, was kann ich, okay, habe ich verstanden, ist wichtig, will ich weitermachen und besser machen. Wie fange ich das jetzt an, im Training zu machen? Und was ich tatsächlich den Leuten immer sage, ist, sie sollen sich angewöhnen, an Bord überhaupt zu sprechen. Und das ist völlig egal, über was. Ja? Da sollen die sich was vom Wochenende erzählen? Sollen sie sich dumme Witze erzählen? Sollen sie irgendwie über irgendwelche Lehrer lästern? Ja? Völlig egal. Hauptsache, die gewöhnen sich an, dass beim Segeln gesprochen wird. Und und dann bringt man das, wenn man das geschafft hat, dann bringt man das auf eine konstruktive Ebene quasi. Ja.
Ja.
Das wollte ich dazu sagen. Aber was du hast ja den Schritt schon weiter gemacht, das ist genau richtig. Oft genug werden ja nach dem Opti vor allem die Segelpartner nach Sympathie ausgesucht. Ja,
Also und gar nicht von den Seglern oft, ne?
Ja, das kommt auch on top. Ja.
Eben.
Wobei natürlich, das darf man auch immer nicht vergessen, vor allem so ein Team im Jugendbereich besteht ja nicht nur aus den beiden Seglern, sondern halt auch aus den 4 Eltern, die da dranhängen. Das ist leider eine Realität. Die müssen sich auch alle irgendwie verstehen.
Im Idealfall sind es in Anführungszeichen nur 4 Eltern.
Du meinst nicht noch ein Opa und
eine
aktueller
Familie,
Lebensgefährte.
Genau,
das stimmt. Aber das ist tatsächlich, aber da hast du voll recht. Ich glaube, die besten Teams, die langfristig erfolgreich sind, sind die, die sich nicht zu lieb gehabt haben, als sie zusammengekommen sind und dann auch nicht beste Freunde unbedingt geworden sind, aber so sich sehr schätzen gelernt haben irgendwann auch.
Ja, genau. Ja, glaube ich auch.
Ja, das ist ja das, was ich meinte mit dem Rollenverständnis, ne? Also es geht nicht darum, dass du als Person harmonierst, sondern das geht darum, dass du deine Rolle und deine Aufgaben verstanden hast, ne? Also und dann kommt das Kommunikationsthema halt wieder mit rein, ne? Also ich kenne es ja nur ein bisschen aus dem höheren Bereich, wo dann die Aufgaben dann schon lange erlernt wurden und das dann wirklich darum geht, Kommunikation zu machen, ne? Und dann halt, ich glaube, dass man sieht das in der Wettfahrt von Erik und Tommy, wo die Kamera an Bord hat, wenn wir ein bisschen spielen. Ich weiß gar nicht, ob man den Stream noch irgendwo findet. Müsste man mal recherchieren. Aber Erik guckt ja gar nicht nach vorne, der guckt einfach nur die ganze Zeit auf seine Windbenzel, ne? dass dieses Boot maximal performt am Wind. Und Tommy erzählt ihm die ganze Zeit, was drumherum passiert. Also er sagt ihm die Böen an, der sagt ihm, wer wegwendet und so weiter und so fort. Also dass der Steuermann auf dem Level gar nicht mehr irgendwie den Kopf dreht und guckt, was passiert. Sondern dass er diese, also das geht ja dann darum, dass diese in dem Rollenverständnis klar ist, dass Tommy quasi die Außenwelt nahe nimmt. Ne? Also quasi die ganzen taktischen Sachen, die da passieren und die strategischen Einflüsse von außen, also Windräder und so weiter und so fort, das sagt er dir ja alles, sodass Erik sich seinen Fokus komplett eng machen kann und sich einfach nur darauf konzentrieren kann, dass er perfekt Wellen und Böen aussteuert. So, und das ist halt das, ne? Und na klar ist es natürlich darüber hinaus gut, wenn man gleiche Werte hat, wenn man nach Fehlern, die begehen oder begangen worden sind, auch konstruktiv damit umgeht, im Sinne von, okay, wir schmeißen jetzt nicht alles hin und zerlegen uns, wenn wir dann kommen. Das ist natürlich auch wichtig. Aber es gibt auch genug Beispiele im olympischen Segeln, wo man weiß, dass die beiden Personen, die auf einem Boot gesessen haben, oder Starboard-Klasse kenne ich da einige Beispiele, an Land nicht die Best Friends waren und trotzdem auf dem Wasser richtig gut performt haben.
Ja.
So, aber jetzt ist ja die Kernfrage, ist ja, jetzt haben wir das herausgearbeitet, ne? Ja. Dass Kommunikation die Lösung ist und wir haben auch gesagt, dass sie nicht befreundet sein müssen und dass es ein Umfeld gibt und so. Aber Toni, du oder Flo, mir ist egal, wer jetzt hier anfängt, aber was müssen wir denn tun als Trainer, als Eltern, als Vereinsleiter, die den Podcast hier hören oder vielleicht auch als Segler, also Flo, damit, wenn wir jetzt aus dem Opti umsteigen in 420er oder 29er, ist ja der übliche Weg, was sind denn so die 3, 4, 5 Keypoints, die trainiert werden müssen, die gemacht werden müssen? Ein Tool, also eine Übung, was auch immer, was können wir den Leuten mitgeben?
Also ich kann nur einen Schwank aus meiner Erfahrung erzählen, dass es tatsächlich nicht trivial ist und dass es auch im olympischen Bereich die übelsten Projekte gab, um Kommunikation an Bord besser hinzukriegen. Ne? Also ich glaube, dass Toni hat es ein bisschen im Nebensatz schon mal erzählt, das geht halt wirklich darum, den Leuten erstmal zu sehen, ihr müsst miteinander sprechen. Und dann halt auch als Trainer, und das ist die Krux, Feedback zur Kommunikation geben. So, jetzt sind wir Warnemünde im Herbst bei 2 Meter Welle, 20 Knoten Wind. Gib mal jetzt nochmal Kommunikation zur Kommunikation an Bord vom Trainerboot aus. Das ist, glaube ich, das Schwierigste, was du machen kannst. Ne? Also das ist genau die Krux. Du hast, glaube ich,
ja, jetzt bist du ja aber schon wieder bei einem Team, was 20 Knoten in Warnemünde segeln kann.
Ja.
Meine Frage setzt ja nun nochmal wirklich deutlich weiter unten an. Wenn die jetzt aus dem Opti umsteigen, du hast ja selber gesagt, die Basis, die wird da vorher irgendwo gelegt, damit es dann erfolgreich werden kann. Sonst braucht man ja hinten raus vielleicht auch nicht mehr so große Tools. Was haben wir denn für Werkzeuge in unserem Koffer, dass das vielleicht von Anfang an besser ist?
Also das eine habe ich ja im Prinzip schon gesagt, dass ich überhaupt dran gewöhnt, genau, zu sprechen. Das ist ja schon, also das jetzt kann man hier nochmal auflisten. Das nächste, was ich den Menschen, was du schon gesagt hast, glaube ich, ist wichtig, dass die Leute sich Zeit nehmen dafür auch. Oft genug wird es quasi halt wird so ein Projekt auch nach 2 Wochen oder nach 3-mal Segeln schon wieder in Frage gestellt, ja, weil irgendwie einmal schlechte Laune war an Bord. Das nächste, was ich finde, ist, es hat eigentlich tatsächlich wenig mit der Kommunikation zu tun, sondern eher so mit dem Drumherum, dass ich glaube, dass gerade im Jugendbereich, wenn die Leute anfangen zu segeln, dann fühlt sich das oft an, als ob die heiraten. Also was ich damit meine ist, das baut einen unglaublichen Druck auf, wenn quasi vermittelt wird, das ist jetzt der Partner und mit dem, im Prinzip wird ja suggeriert, mit dem gewinnst du jetzt irgendwann mal eine olympische Medaille oder halt eben nicht. Also
ja, dann mindestens, aber musst du deutscher Meister werden.
Mindestens, aber mal jetzt so, und das finde ich, baut viel Druck auf, auch auf so eine Beziehung. So fängt ja keiner eine Beziehung an, also eine romantische Beziehung meine ich jetzt damit, ja. Ja. Jetzt stell dir vor, du machst irgendwie, du gehst irgendwie lernst jemanden kennen, und im Prinzip nach dem ersten Date einigt man sich drauf, ja, okay, zweites Date, gute Sache. Und das ist im Prinzip schon das Versprechen, okay, wir werden zusammen alt. Also, ja, aber das machen wir eigentlich beim Segeln, wenn man so will. Ja, da wird dann oftmals vielleicht segelt man so einmal oder zweimal zur Probe oder so, oder man hat sich schon irgendwie ein Opti B füreinander versprochen und dann gibt es so eine arrangierte Heirat und das ist glaube ich nicht unbedingt zielführend. Was ich sehr viel besseren Ansatz, wie ich finde, ist, dass man das als Projekt sieht und auch durchaus als zeitlich begrenzt. Muss man natürlich nicht künstlich machen, aber wenn man jetzt irgendwie sagt, so, was ist eine Realität, auf jeden Fall hier in Hamburg ist, dass Leute irgendwann oder viele Leute irgendwann hier ins Ausland gehen. In der Schulzeit. Ja, und wenn man sagt, okay, ich bin jetzt noch ein Jahr da Und dann bin ich eh erstmal im Ausland. Das eine Jahr segeln wir jetzt zusammen und gucken mal, was geht und lernen zusammen. Und vielleicht haben wir ja richtig viel Spaß. So, oder auch, was weiß ich, ich mache in 2 Jahren mein Abi. Das heißt, das, was wir jetzt hier machen, das ist jetzt erstmal auf 2 Jahre maximal angelegt. Ja, so. Und wenn man das von vornherein auf den Tisch legt, ehrlich, dann ist es auch, das nimmt so viel Druck raus, ja, aus dem Kessel, ja. Und das hilft ungemein.
Ja. Okay, aber wenn wir das jetzt mal objektiv betrachten, dann ist ja eigentlich diese feste Teamstruktur dann schon falsch. Also dann müsste man ja, und da gibt es ja auch Vereine, die sind anders machen, gar nicht so sehr die Teams festlegen, sondern irgendwie nur sagen, okay, grundsätzlich segeln wir auf mal mindestens oder auf Booten, wo mindestens 2 Personen drauf sind. Und es gibt gar keine festen Teams, sondern irgendwie, keine Ahnung, es wird gelost oder je nachdem, wie viele Leute auch zum Training kommen, wird entschieden, ja, heute segelt mal der mit dem und halt heute segelt bist du mal Vorschotter und du bist mal Steuermann. Dass man gar nicht diesen Weg, wenn es darum geht, diese Rollen und die Kommunikation zu erlernen, dass man gar nicht den Weg direkt in feste Teams sucht, sondern dass man dann grundsätzlich einen anderen Ansatz fährt und sagt, okay, wir segeln zu 2, zu 3, zu 4 auf einem Boot und tauschen dann regelmäßig mal durch, um halt diese Kommunikation und halt auch dieses Rollenverständnis aktiv und passiv zu erlernen. Also dass du halt auch mal, auch wenn du gerne Steuermann sein willst, dann halt auch mal in die Vorschottposition kommst, um halt mal auch von außen zu sehen, was es dann eigentlich heißt, welche Infos der Steuermann braucht und so weiter und so fort. Das wäre ja dann eigentlich der bessere Ansatz, oder?
Da rennst du bei mir offene Türen ein, weil also das klassische Schottenrennen gibt's ja. Ja, also das ist ja was glaube ich, jeder Trainer, der in so einem Bereich unterwegs ist, macht regelmäßig, ja. Und ich sag auch immer den Kindern, so wenn jetzt einer aus einem Team nicht kann, dann kommen die anderen trotzdem zum Training und dann sind immer welche da, die keinen Partner haben, dann segelt ihr halt zusammen. Aber das funktioniert in der Realität dann doch leider nicht so richtig. Und ich glaube, ein Knackpunkt ist halt, dass man natürlich besser ist, wenn man immer mit demselben Menschen trainiert. Ja, also kurzfristig, ja. Und wir rennen ja dem kurzfristigen Erfolg hinterher. Ja, es geht um die aktuelle Ranglistenplatzierung, die Qualifikation zur nächsten Meisterschaft oder die Landeskader werden immer als Team nominiert, nicht als Individualsportler und so weiter und so fort. Also wir sind systemisch schon darauf gedrängt, eigentlich diese Teams relativ fest und relativ steif zu haben. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile mindestens 10 Folgen, wo wir sagen, dass es besser wäre, wenn wir viele verschiedene Boote segeln und halt Abwechslung in unserem Wassersport haben, den wir machen und nicht so früh spezialisieren. Und jetzt kommt halt auch noch dazu, dass es besser wäre, wenn man nicht zu früh in nur einem Team segelt. Also es wundert mich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht, wenn das die Pointe ist, ja.
Aber ich finde, wir können es ruhig nochmal sagen. Insofern ja, genau. Gut, dass wir es nochmal gesagt haben.
Ja.
Stark.
Wir haben ja auch viele Leute, die uns erst seit 2, 3 Folgen hören. Von daher an der Stelle Verweis zu unseren diversen, zumindest mal kritischen Betrachtungen vorherrschender Systeme und Strukturen. Den seien die ersten Folgen von Viel Wind im Licks aus dem letzten Jahr ans Herz gelegt.
Ja, auf jeden Fall. Haben wir deine Frage einigermaßen ausreichend beantwortet, Jan?
Ja, ich glaube schon.
Noch was hinzuzufügen?
Was mir wichtig war dieses sich Zeit geben. Das hast du ja beim Endeffekt jetzt auch runtergeholt, auch nochmal mit Flo's Einwurf. Insofern habe ich jetzt ad hoc erstmal nichts hinzuzufügen. Ich glaube aber auch, dass es vielleicht nochmal wichtig ist zu sagen, egal welches Konzept da an oder welche Konstellation an Bord sitzt, da können natürlich auch 2 Freunde in dieses Boot einsteigen und das kann erfolgreich sein, natürlich. Nur weil wir jetzt gesagt haben, das ist unwahrscheinlich oder ne? Es können auch 2 einsteigen, die sich gar nicht kennen. Das ist mir alles gleich. Ich glaube, das Wichtige ist die Erkenntnis, dass alle Beteiligten, in dem Moment, wo die Kinder da zusammen an Bord gesetzt werden, einfach sich bewusst werden müssen, was Toni gerade gesagt hat. Die spüren, glaube ich, einen großen Druck, weil die beiden sitzen im Boot. Und wenn wir dann mal gucken, wer alles im Umfeld ist, wir hatten schon mindestens 4 Eltern, es ist mindestens 1 Trainer,
Dann kommen vielleicht noch die beiden ehemaligen Opti-Trainer von den beiden Personen dazu. Da sind wir schon bei 7 Personen, die einfach für die beiden Segler, die in dem Boot sitzen, wichtig sind. Ja, aus deren Perspektive sind das 7 Bezugspersonen. Ja, plus der mit mir im Boot sitzt. Das heißt, ich will schon mal irgendwie 7, 8 Personen in meinem Umfeld gerecht werden oder habe die Aufgabe, denen gerecht zu werden. Insofern haben die per se gleich am Anfang einen großen Druck. Und wenn sich die Leute in dem Umfeld dem bewusst sind, dann hilft es, glaube ich, viel. Ja. Und wenn man dann wirklich einfach irgendwie eine Ebene findet, auf der man gut und ehrlich kommunizieren kann, und dann stellt man fest, es funktioniert, dann kann das gut funktionieren. Ich glaube aber auch, dass man scheitern darf, dass man akzeptieren muss, dass man vielleicht nach einem Jahr feststellt oder auch nach einem halben Jahr, ich habe hier kein gutes Gefühl, niemand hat ein gutes Gefühl, alles ist ätzend. Mhm. Dann muss irgendeiner den Arsch in der Hose haben und sagen, stopp. Und das ist das, was ich von außen immer nur als Organisator von Zweihand, nie wirklich selber Zweihand trainiert. Deswegen habe ich so einen mega Außenblick darauf. Ja? Ich bin da überhaupt nicht deep irgendwie mit meinen Gefühlen drin gewesen immer. Ich habe mir es eigentlich immer nur von außen angeguckt. Da, wie gesagt, von so eine Klarheit zu bewahren und zu sagen, Mann, das wird doch eh nichts. Irgendeiner muss da mal ehrlich sein, das mal sagen, das aussprechen, das hilft allen. Das macht aber immer keiner, weil jeder klammert an seinen Partner, ne? Weil es gibt ja keinen anderen. Das ist aber Quatsch, weil wenn man irgendwie 7 Boote in seiner Trainingsgruppe hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass bei mindestens 2 Booten diese Gefühle an Bord sind, ne? Und vielleicht ist die Lösung einfach, dass man einmal eine große Rochade macht. Will ich jetzt nicht so aufrufen, ne? Aber man darf auch einfach wirklich sich eingestehen und sagen, ich fühle mich nicht wohl, ich möchte es ändern. Das ist auch ein wichtiger Schritt, glaube ich. So, und dann muss ich noch einen anfügen.
Ich habe auch noch 2.
Auch, dass genau wieder aus dieser Draufsicht oder Draußensicht gibt es aber auch Momente im Leben, die man mal aushalten muss. Also es ist genau die Kehrseite. Ne? Also das kann auch nicht sein, nur weil mein Vorschau oder mein Steuermann gerade mal doof war oder mir die Mama nicht gefällt oder was auch immer. Deswegen das ganze Projekt in den Sand zu schießen, ist auch Quatsch. Ne? Also da muss man also auch irgendwann mal die Arschbacken sozusagen zusammenkneifen und sagen, okay, ich will das jetzt, ich will das Boot segeln. Das und das sind die Vorteile, wenn ich das mit dem und dem weitermache. Und dann muss man da einfach durch und wie gesagt akzeptieren, dass es nicht immer alles schön sein muss. Ne? Und irgendwo diesen Mittelweg, der wird, glaube ich, nur erreicht, wenn das Umfeld gesund ist. Und das hatte ich ja nun ausführlich erklärt.
Ich glaube, da kommt aber uns als Trainern eine andere und besondere Aufgabe zu, als
auf jeden Fall,
wenn man Einhandbootsklassen trainiert, nämlich genau da der Moderator in beide Richtungen zu sein. Ne? Halt irgendwie schon ein bisschen derjenige zu sein, der sagt, okay, hier Teambilder und halt auch Rolle und Aufgabe immer wieder den beiden, wenn wir jetzt beim Zweihand bleiben, die da im Boot sitzen, klar zu machen. Aber auch, wie du tatsächlich richtig gesagt hast, den Druck von denen wegzuhalten. Ne? Also halt auch mal gegenüber den Eltern dann mal Klartext reden, wenn man merkt, dass da irgendwie das in eine falsche Richtung läuft. Das ist halt alles das, die Sachen, die beim Einhand irgendwie keine Rolle spielen, weil das nicht relevant ist.
Es ist lustig, glaube ich, Flo, weil du ja natürlich auch als Einhandtrainer, du bist ja mit einer gewissen Empathie dabei und nimmst so Stimmungen auf von deiner Seglerin oder deinem Segler und berätst die dann halt eher irgendwie, sprichst darüber und dann ist irgendwie der Druck, privater Druck oder Stress mit in der Beziehung oder was weiß ich was irgendwie, was sie beschäftigt und dann versuchst du das irgendwie ja nicht zu lösen, aber du versuchst halt quasi die Leute mental zu stärken oder was weiß ich, wie man es formulieren möchte, ja. Und das hast du natürlich halt doppelt auf dem Zweimannboot und damit hast du es ja nicht doppelt so viel Arbeit auf dem Gebiet, sondern ja eher im Quadrat. Ja. Und ich habe tatsächlich, Jan, ich habe dich gefragt, ob du noch was hinzufügen möchtest, weil ich dir eine Chance geben wollte und nicht alles selber runterrattern wollte, aber ich muss noch 2 Dinger machen. Ja.
Und sehr gut.
Ist halt jetzt auch leider so, dass mein täglich Brot ist, deswegen...
Nein, das ist ja super, ich habe dich auch gefragt und wir wollen den Leuten da was an die Hand geben und auch ich will noch was lernen von dir, Toni.
Und das Erste ist, dass man das natürlich aktiv im Training einbauen muss. Also, dass man aufs Wasser gehen muss und dann geht es halt heute mal nicht um Wenden und nicht um Halsen und nicht auf ist der Mastfall richtig, ja, sondern und die Übung, die man dann macht, kann ja durchaus auch ähnlich sein wie eine andere, aber man ergänzt dann halt zum Beispiel, dass die Ansage für den heutigen Tag irgendwie bei einem relativ engen Up and Down heute, lieber Steuermann, Steuerfrau, machst du einfach keine Wende auf dem Anlieger, außer du kriegst von deinem Vorschotter, deiner Vorschotterin die Ansage, dass ihr jetzt auf der Leyline seid. Ja? Einfach um diese Kommunikation auch einzufordern. Ja? Oder wenn man einfach nur lange Strecke fährt, ob das jetzt irgendwie in Kiel ist oder am Gardasee, völlig egal, dass man einfach sagt, okay, die nächste Kreuz, die Kommunikation steht komplett im Vordergrund. Fragt euch immer wieder, ob ihr eigentlich sprecht beim Segeln. Und wenn 10 Sekunden an Bord keiner was sagt, dann fängt wieder einer das Regeln an. Und der ganze Rest, ob ihr schnell seid, ob die Schotarbeit gut ist, ob die Fock richtig dicht ist, ist mir erstmal völlig egal. Ja? Und dann muss man sich auch immer als Trainer disziplinieren, dass man dann halt, wenn man hinter den Leuten herfährt, dann nicht sofort brüllt, ey, deine Fock ist nicht richtig dicht oder mach mal mehr Luftschot oder was weiß ich was, sondern dass man halt eben dann auch immer wieder auf die Kommunikation hinweist, ja, und sonst nichts. Fährt man so ein bisschen, kann man ein bisschen in Lee von den Leuten fahren, dann sieht man zumindest vielleicht, ob sich der Mund bewegt oder so, und dann fordert man auf. Ja, also das ist auch wichtig, weil ich glaube, das machen die wenigsten. Also,
aber da sagst du ja auch wieder, das ist ja dieses Zeitgeben, das ist ja, was ich auch eingangs sagte, ne? Dann sollen die erstmal lernen, miteinander klarzukommen, bevor sie jetzt hier die Rollwände optimieren. Genau, ja, großartig. Ja, muss man machen. Ja, und ich glaube, alle müssen es viel mehr machen in dem Bereich, als es getan wird.
Und dann, und jetzt der letzte Punkt von mir zu dem Thema, wie das gelingen kann, dass man an Bord gut zusammenarbeitet. Und das ist, glaube ich, tatsächlich was auch auf jeden Fall gut anwendbar ist auf größere Boote, wo man mit mehreren, also J70 oder TP52, glaube ich. Ich glaube, es macht Sinn, seine Mitsegler, Mitseglerinnen als Werkzeuge zu begreifen. Was meine ich damit? Bei einem Werkzeug ist klar, dass man es auf eine bestimmte Art und Weise bedienen muss, dass man tatsächlich mit dem Werkzeug das schafft, was man erreichen will. Also wer jetzt, jeder, der schon mal einen Fuchsschwanz in der Hand hatte, der weiß, dass wenn man den halt nicht richtig benutzt, dann kriegt man gar nichts gesägt. Ja? Also deswegen. Mit Menschen ist es ja noch schlimmer. Also ich glaube, es macht einfach Sinn, sich zu fragen, wie kann ich Sachen formulieren, wie muss ich Sachen ausdrücken, damit ich von meinem Mitsegler, meiner Mitseglerin tatsächlich die Reaktion bekomme, die ich möchte. Ja. Gerade wenn ich jetzt also der Meinung bin, mein Vorschoter ist zu langsam zum Beispiel, ja, dann kann ich ihn natürlich irgendwie zusammenscheißen oder kann ihn anpöbeln, aber wenn dann eine Trotzreaktion kommt und der das mit Absicht nicht mehr macht, dann habe ich ja richtig viel erreicht. Ja? Das heißt, ich muss halt rauskriegen, was ich sagen muss, damit der andere dann tatsächlich das macht, was ich möchte. Ja? Also das klingt so ein bisschen falsch und also die Leute sollen nicht irgendwie ihre Mitsegler anlügen rund um die Uhr, ja, oder immer nur so falsch sein, sondern aber halt, ja, also das braucht, also uns Trainern ist es eigentlich klar, ja, die Kinder anbrüllen ist nicht unbedingt, also ist eigentlich nie das, dann machen die selten das, was man möchte, ja, so, noch lauter werden wird es nicht besser, ja, und das ist halt dann lustig, dass man das den Kindern dann oftmals gar nicht so richtig beibringt. Ja, oder Kindern, jungen Erwachsenen, was weiß ich was. Ja, auch, es gilt ja im Prinzip für die Eltern auch. Wenn die Eltern, oft hat man ja auch oft, dass Eltern dann nicht zufrieden sind mit dem, was der Segelpartner macht, von dem eigenen Kind. Und wenn man dann einfach irgendwie auf den einredet und den unter Druck setzt, bis der Arzt kommt, dann kriegt man auf jeden Fall nicht das Ergebnis, was man möchte. Ja, und wenn ich das dann den Kindern erkläre, dieses Konzept, dann gucken sie mich oft so ein bisschen ungläubig an und so ein bisschen So, aber das, Toni, ich kann doch jetzt hier nicht die ganze Zeit meine eigenen Gefühle zurücknehmen und immer nur so sein, wie der andere das möchte. Aber ja, man muss halt einen Weg finden, mit dem beide dann zurechtkommen. Und wenn man immer wieder was sagt an Bord und man kriegt von seinem Partner einfach nicht das zurück, was man eigentlich möchte, dann muss man sein Verhalten halt einfach auch mal hinterfragen.
Das ist ja quasi der Mittelweg sozusagen, ne? Bisschen auch, wo ich sagte, man auf der einen Seite muss man es aushalten und auf der anderen Seite muss man aber auch ansprechen, wenn was nicht gut ist.
Genau, das ist ja
hier genau eben auch so. Also man muss irgendwie ein bisschen ausloten, wie viele Gefühle muss ich selber mal rausnehmen und wie viel Gefühl darf ich aber auch mal zeigen, um zu sagen, okay, das war jetzt einfach, war mir einfach zu langsam. Ja. Und trotzdem kann man ja formulieren, dass ich mir wünsche, dass du schneller bist. Ja. Oder schau mal, wenn du das so und so machst, dann bist du noch schneller.
So, Flo, du alter Zweihandsegler.
Ja, ich weiß nicht. Als er das so gerade ausformuliert hat, weiß ich nicht, ob es, also in der Zweihanderfahrung, die ich gemacht habe, ob es jemals so, also ob wir lange so gesegelt haben, wenn wir uns dann aber halt auch probiert haben, so zu verstellen. Und da ist halt auch wieder dann so ein bisschen, hinterfrage ich jetzt das, was wir eingangs gesagt haben, aber diese Typfrage muss schon klar sein. Also es hilft ja auch nichts, wenn du dich verbiegst. Also wenn du halt immer irgendwie formulieren musst, dass du was anderes haben
möchtest. Das ist gemeint für den, also ich verstehe das so, dass es für den Start des Kommunizieren Lernens gedacht ist, ne? Also ist ein Tool, was man jetzt wirklich in dem ersten, also bei den ersten Annäherungsversuchen, meinetwegen erstes halbes Jahr benutzt, oder? Und dann muss es, dann haben sich ja die Rollen eh versteift, dann.
Ja. So war das eher gemeint, ja. Okay, ja. Also nicht, dass man 10 Jahre zusammen segelt und man einfach seinen kompletten Charakter eigentlich verformt, um dem anderen dann irgendwie zu gefallen. Das meine ich überhaupt nicht. Ja. Aber gerade am Anfang, gerade am Anfang muss man schon rausfühlen, was braucht der andere eigentlich in der Kommunikation. Ja. Du hast ja auch die, Flo, du hast ja vorhin die Arbeitsverteilung von Erik und Tommy auf der Kreuz angesprochen. Hm. Ja. Tommy wird auch irgendwie vielleicht beiläufig, vielleicht aus Versehen, vielleicht klappt es auch von vornherein irgendwie relativ gut, wird gelernt haben, wie er die Sachen formulieren muss, damit Erik das tatsächlich so versteht. Wie klar. Tommy das meint, ja.
Das ist ja Sender-Empfänger-Modell und Kommunikation, ja. Also im Endeffekt ist es ja das, ja.
Ja, genau. Ja, stimmt, okay. die 4 Ohren, ja.
Genau so ist
die,
es.
Die sind auf jeden Fall wichtig.
Was ich ja eher mal von euch mit euch diskutieren würde, ist ja noch der Punkt, ihr habt das auch alle mitgekriegt, wir haben, glaube ich, so fast ein bisschen auch aus erster Hand, wobei, weiß ich nicht genau, ist ja schon ein bisschen her, aber es gab ja in den letzten 15 Jahren, sage ich ja mal, gab es ja relativ viele Einhand-Crews aus Berlin, die mehr oder weniger in eine Zeit lang gleichen Konstellationen und dann halt auch mal durchgetauscht, recht erfolgreich waren. Ne? Und das, ich weiß, dass es von einem Trainer getrieben wurde, dass sie sich klare Zielsetzungen gegeben haben, was sie bis wann erreichen mussten und das halt auch als Zielvereinbarung schriftlich unterschrieben haben. Und dass es, glaube ich, dann sogar monetäre Konsequenzen hatte, also jetzt nicht viel, aber das war schon, tat weh, wenn man sich nicht auf eine gewisse Zeit mit dem Segelpartner committed hat, ne, um dieses Ziel, was besprochen wurde, zu erreichen. Also wenn man vorzeitig gesagt hatte, okay, ich löse jetzt das Team auf. Und das finde ich auf der einen Seite einen kontroversen, auf der anderen Seite aber auch einen spannenden Aspekt, weil im Endeffekt muss man ja sagen, dass der Erfolg dem Konzept dann doch recht gegeben hat. So, es ist aber die Frage, ob es halt nur für diese eine Dekade funktioniert hat, weil dementsprechend das Umfeld so sozialisiert war oder die Leute von den Vereinen schon so geprägt haben. Ich frage mich, ob das ein Modell ist, was man kopieren kann. Oder ob das einmalig funktioniert hat.
Das weiß ich nicht. Also einmalig ist nichts. Aber das waren ja aber auch Zeiten, da standen die ja Schlange. Also da wussten ja die Leute in den Booten auch, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann sitzt hier morgen jemand anders. Ne?
Mhm.
Und ich sag mal, der Druck, der an der Stelle, das ist ja, ich glaube, das macht es ja auch ein bisschen schwerer mit dem Teambuilding. weil du hast ja gar nicht, auf der einen Seite hast du ja nicht mehr so viel Auswahl, ne? Das war wahrscheinlich früher das Problem, dass du dann einfach von Partner zu Partner hüpfen konntest. Auf der anderen Seite, kannst du dich ja heute so ein bisschen auf Lorbeeren ausruhen, ne? Also, und insofern glaube ich, dass damals der Druck größer war, der Leistungsdruck größer war und deswegen das funktioniert hat. Ich weiß nicht, heute müsste Toni mal einschätzen.
Also, dass Zielformulierungen und klar kommunizierte Ziele positiv sind für die Lebensdauer von einem 420er oder 29er-Team, ist klar. Ja, also, wenn man sich in den Zielen nicht einig ist und auch nicht einig ist, wie viel man aufopfern oder aufwenden will, um dieses Ziel zu erreichen, wenn da Unklarheiten sind, dann hat das Team eine relativ geringe Überlebenschance langfristig. Das ist klar. Und je genauer die formuliert sind und festschreiben und unterschreiben ist natürlich quasi das Maximum der Genauigkeit, ja. Das hilft auf jeden Fall. So, da glaube ich, das will ich gar nicht diskutieren. Die Dekade da, die du meinst, in Berlin, möchte ich aber tatsächlich in Frage stellen, ob die so Erfolg, also nach welchen Kriterien war die erfolgreich? Weil natürlich haben wir da jetzt sehr erfolgreiche Teams, Segler, die dort quasi vom Rohdiamanten geschliffen wurden und jetzt immer noch dabei sind und auch wirklich viel erreicht haben quasi. Aber wie viele haben da damals angefangen oder waren da Teil, haben es nicht ausgehalten oder wurden da verbrannt? Ich sage es jetzt mal, formuliere es mal drastisch. Wie viele wurden da in dem System verbrannt, um die drei erfolgreichen zu produzieren?
Das meine ich ja mit dem Druck von unten, ne? Das konntest du ja leisten.
Ja. Ja. Kennt ihr den Film Whiplash an der Stelle?
Nee.
Ah, das ist eine klare Empfehlung von mir an der Stelle, weil Whiplash ist ein Stück aus dem Jazz und es geht um den Schlagzeugpart in diesem Stück. Und der Film dreht sich um einen jungen Schlagzeuger, der in New York an der Musikhochschule quasi von seinem Dirigenten der Big Band quasi misshandelt wird quasi, aber der das macht alles aus dem Grund quasi Höchstleistung, absolute Weltklasse zu produzieren und auch ganz klar sagt, ist mir egal, ob, also wenn man an meiner Methode 50 Leute kaputt gehen, aber einer danach Weltklasse ist, dann ist das wert quasi. Und also für jeden Menschen, der sich auseinandersetzt mit dem Thema Leistung, Höchstleistung quasi, ist es ein sehr spannender Film, weil der das gut thematisiert und auch keine eindeutige Aussage trifft. Also
großes Thema ja auch jetzt gerade hier im deutschen Sportsystem auch, ne? Weil wir sehen ja, dass die Weltspitzenleistungen im Vergleich extrem geringer werden, ne? Wenn du dir überlegst, was die nach DDR-Zeiten noch an Medaillen produziert haben bei Olympischen Spielen oder auch Weltmeisterschaften. Jetzt die Ruderer haben jetzt eine Medaille bei der Weltmeisterschaft geholt in der olympischen Klasse. Eine einzige. Da gibt es da startet gerade ein ganz großer Diskurs, auch mit den abnehmenden Leistungen bei Olympischen Spielen von allen Sportarten in Deutschland. Ja, oder die Leichtathleten hatten wir nun auch gerade, die Schwimmer auch. Großer Diskurs, wie viel Leistungssport ist denn wie möglich? Jetzt schweifen wir krass ab, ne? Aber da kann man sich auch mal so am Rande mit beschäftigen. Und ich glaube, im aktuellen Spiegel, also gut, wer weiß, wann die Folge kommt, aber da gibt es einen großen Artikel dazu. Ja. Wie viel Leistungssport verträgt die Gesellschaft und gerade mit dem Druck dahinter und mit ab wann werden denn Menschen gequält, ne, sozusagen. und wie viel Dropout gibt es? Und ne, kurzer Abschweif zum Fußball. Ne, wenn du dir überlegst, wie viele Kinder da an irgendwelche Sportschulen rennen und mit Geld ab der 10. Klasse bezahlt werden und denken, sie haben es jetzt geschafft und dann ihre Ausbildung vernachlässigen, aber halt nicht so richtig viele in den Profiteams ankommen. Ganz, ganz spannendes Thema. Wie heißt der Film nochmal?
Whiplash.
Perfekt, danke. Dann war das jetzt ein kleiner Exkurs. ich würde mal kurz zum Thema zurückkommen wollen, bevor wir langsam auf die Uhr gucken. so ein bisschen den Hintergrund würde ich nochmal beleuchten wollen. Ich habe ja dann an der Stelle gerne, nehme ich die Position in den Ruf ein, zu wissen im Zweihandsegeln, wie es nicht geht, aber ich weiß nicht so richtig, wie es geht. Wie es geht, haben wir jetzt diskutiert. Ich kann aber sehr selbstbewusst ja sagen, wie es nicht geht. Aus der Perspektive würde ich aber gerne fragen wollen, so ein Klassiker ist ja das Boot anschaffen, Toni, ne?
Das ist ein gutes letztes abschließendes Thema.
Oder? Sag mir doch mal, also wie gesagt, ich weiß, warum es nicht klappt, weil am Ende trennen sich die ganzen Teams und es gibt immer ganz, ganz viel Ärger und eigentlich habe ich das Gefühl, der Grund ist, dass es nicht ordentlich geregelt wurde mit dem Material. So.
Ja.
Weil der eine kauft das Boot, der andere zahlt eine Miete, der nächste, dann teilen sie sich das, dann geht was kaputt, dann ist der aber schuld, weil es kaputt gegangen ist und es ist einfach nicht geregelt, wer wie wann für welchen Schaden aufkommt oder für welches Ersatzmaterial oder müssen neue Segel gekauft werden. Toni, wie ist die Lösung, dass man nicht am Material scheitert?
Also, ich glaube, auch hier wieder, und ja, man muss drüber reden, ja, so, erstmal, und zwar vorher, also gerade schon gesagt, Zielvereinbarungen helfen, so ein Team erfolgreich zu machen und genauso dazu gehört ja auch, habe ich auch gesagt, man muss besprechen, was man da zu investieren bereit ist und da geht es natürlich nicht nur um Zeit, sondern auch um Geld und genauso wie man beschließt, wie man bespricht, was weiß ich, wir kommen ein- oder zweimal die Woche zum Training, geht es ja darum, wie oft ist es nötig, neue Segel zu kaufen und wie oft möchte man neue Segel kaufen. Ja, das kann man einfach besprechen. Machen die wenigsten, oft genug erlebt, einer kauft dann einfach Segel und schickt dem anderen eine E-Mail, Alter, ich habe jetzt Segel gekauft, ihr schuldet mir 900 Euro. Und der denkt sich, was, wie? Ja, also so geht es natürlich nicht. Aber was natürlich, also Segel sind ja quasi auch ein kleiner, also nicht ein kleiner, unbedeutender Teil, aber schon vielleicht noch relativ einfach, wird der Rumpf und der Mast und das ganze andere Zeug, das kostet ja auch alles einen Haufen Geld. Und egal, ob wir uns dann 420er und 29er angucken, oder auch irgendwelche anderen Bootsklassen oder bei den größeren Booten ist ja noch schlimmer. Also das erfolgreichste Modell, und das sieht man auf den Regatten, ist, wenn die Menschen Clubboote haben. Also wenn der Verein quasi das Boot stellt und dafür dann eine Miete verlangt. Also,
okay.
Ja, also in sowohl in meinem alten Verein als auch jetzt in meinem aktuellen Verein gibt es also viele Boote gehören dem Club und für eine Miete oder eine Chartergebühr kann man die nutzen. Und dann gibt es da einen kleinen Vertrag und da steht im Prinzip drin, dass so normale Abnutzungserscheinungen am Boot gehören dazu. Also, ne? Natürlich muss man es mal putzen, aber also sagen wir mal so im 420er, so ein Klassiker ist der Spießsack, ja, der geht halt über Jahre irgendwann kaputt. Man kann ja nicht erwarten, dass dann der Letzte, der das dann gerade hat, bevor er endgültig unbrauchbar ist, dass der dann einen neuen kaufen muss. Ja, wenn jetzt also sagen, ne, 2 Jahre segelt es irgendein Team, dann noch 2 Jahre ein anderes Team und dann im 5. Jahr des Bootes kriegt dann ein Umsteigerteam, kommen gerade aus dem Opti, kriegen jetzt das Boot und dann fliegt 2 Wochen später ein Spießsack weg, dann kann er natürlich nicht sagen, so, das ist jetzt euer Fehler. Das heißt, da muss auch der Club dann ein bisschen natürlich investieren, aber ansonsten so der normale Verschleiß, also hauptsächlich Streckerschoten und halt natürlich leider Gottes auch die Segel, sind quasi in der Verantwortung der Menschen. So, und wenn dann einer was passiert, wenn dann irgendwer was kaputt macht, dann bin ich der Meinung tatsächlich, dass man das einfach 50-50 teilen sollte. Und mal macht der eine was kaputt und mal macht der andere was kaputt. Also, ja.
Das war jetzt, ich muss kurz einhaken, das war jetzt nicht eindeutig. Ja. Du hast halt die Strecker und Schoten und Säge sind in der Verantwortung der Menschen?
Ja, also die zu erneuern. Also
ja, okay.
So eine.
Der Club stellt jetzt einfach ein Boot, da gibt es die Chartergebühr für und wenn das Schwert und Ruder bricht oder der Spießsack kaputt geht, dann macht der Club das. Ansonsten
genau
für den
Im Prinzip schon. Wir machen
das laufende Gut sozusagen.
Ja. Genau, wir machen so, dass Segel dabei, also es ist ein Satz Segel dabei, aber der hat halt irgendeinen Zustand. Ja, manchmal ist er ein bisschen besser, manchmal ist er kurz vorm Wegschmeißen, so, das ist halt dann Trainingssegel, ja. Ja. Und also es ist jetzt sehr spezifisch auf den 420er, aber wenn jetzt so ein Team tatsächlich so das Boot neu gekriegt hat und dann 3 Jahre segelt und dann sind die Ausreitgurte so sehr abgefranst zum Beispiel, dann sage ich schon, Alter, also du hast jetzt 3 Jahre kaputt gemacht, da kannst du jetzt nochmal neue kaufen, bevor du es abgibst. Ja, also ja. So die meisten Strecker und Schoten sind halt, also die halten ja eh nicht lange, ja. Insofern ein bisschen was so.
Genau, und wenn es so ein eigenes Boot wäre, müssten sie es ja auch erneuern.
Genau,
ganz ja, genau. Ja, genau. Ja. Verstehe ich. Ja. Wenn das ein bisschen der Hintergrund ist, ne, der Verein stellt das Boot, dafür gibt es eine Chartergebühr, aber ansonsten behandeln sie es wie ein eigenes Boot.
Und ansonsten ist es natürlich auch eine Frage der Höhe der Chartergebühr. Man kann natürlich für, sage ich mal,
ein All-Inclusive-Paket anbieten für.
Man kann ja irgendwie sagen, nur okay, wir machen hier pro Nase 250 Euro pro Jahr. Ja, dann, das ist ja weniger eigentlich als der Wertverlust, ja, der da ist. Dann kann man auch nicht so sonderlich viel erwarten, aber man könnte ja jetzt auch sagen, wir machen Chartergebühr 1000 Euro pro Nase. Ja. Dann erneuert der Club auch gerne die Strecker. Ja.
Okay.
Und wenn man jetzt mal so an große Boote denkt, also so ein J70 zum Beispiel, da hat man ja auch oft einen Eigner und Leute, die halt irgendwie mitsegeln, wie auch immer. Ja, und es funktioniert ja eigentlich auch immer recht gut. Und ich verstehe nicht so richtig die Tendenz beim 420er, warum dann zwei Familien ein Boot zusammen kaufen, 50-50. Ist natürlich auch eine finanzielle Frage, aber ein Modell, was glaube ich schon gut erfolgreich sein kann, ist, dass eine Familie das Boot kauft und die anderen sich halt eben die Gebühr, also eine Chartergebühr eigentlich zahlen. Muss man
dann braucht man aber immer noch ein gemeinsames Konto, oder? Um dann die Strecker zu kaufen und die Segel.
Ja, genau.
Das ist ganz wichtig, das hatte ich am Anfang, als ich das erste Mal nicht gehört und nicht ganz verstanden gehabt, deswegen frage ich jetzt für die Crowd nach. Genau, das ist das gleiche wie mit dem Clubmodell. Das heißt, trotzdem werden Dinge, Verschleiß, Segel und so weiter und so fort, dann 50-50 gemacht. Weil einer hat das Boot gekauft für 10.000 Euro und der andere mietet sich ein, dass er mitfahren darf. Ja? Diese Miete ist sozusagen zu verstehen, dass die Abschreibung dann ein bisschen abfängt, weil der das Boot besitzt, der verkauft es am Ende vielleicht auch wieder für dann 7.000 Euro und hat ein bisschen Miete eingenommen damit, sodass er da, dass beide da so ein bisschen Win-Win haben. Einer muss es nicht kaufen und der andere macht nicht einen großen Verlust. Aber trotzdem entstehen für beide die gleichen Kosten für neue Strecker, neue Segel, neue Planen, was auch immer.
Ja, oh, Per Senninge, ja.
Genau.
Ja. Und es ist natürlich so ein bisschen so, wenn das Team gut funktioniert und die Leute sich verstehen, dann entstehen auch aus sowas eigentlich gar nicht erst Probleme. Ja? Aber wenn man sich eh nicht besonders gut versteht oder irgendwie Frust hat, dann nimmt man diese Sachen und macht daraus das Problem.
Deswegen ist ja die Regelung vorher so wichtig an der Stelle. Also meine Erfahrung. Ne?
Ja,
und deswegen nochmal dieses, jeder bezahlt die Hälfte, das ist, ich weiß, dass es nicht funktioniert, das funktioniert halt nicht, weil dann fängt nämlich, das ist nämlich schon der erste Anfang von Misstrauen und dann geht es nämlich los mit, sobald es ein bisschen schwierig wird, fängt der andere an, den anderen zu beklauen und so, weil jeder weiß, ich muss 50% in die trockenen Tücher bringen. Das ist meine Erfahrung mit dem 50-50-Modell. Ja, und alle sagen immer voll, oh, das ist doch das Fairste und das Sauberste. Im Nachhinein ist es immer das Unglücklichste, weil beide verlieren.
Ja. Flo, wem hat das Boot gehört, auf dem du früher gesegelt bist?
Ja, das war eine andere Konstellation. Also ich habe mich da... Das gehörte dem Steuermann und ich habe mich da eingekauft. Also da war kein Verein dazwischen. Und ich hätte jetzt auch gesagt, dass der Verein da genau wie der Trainer eine andere Rolle hat. Und in dem Fall ist er der Eigner von dem Boot, was er dann genau nach einem festgelegten Katalog dem Team zur Verfügung stellt. Also da wiederhole ich mich jetzt nur zu dem, was ihr schon gesagt habt.
Ja, sehr gut. Bestätigung. Gefällt mir.
Immer wichtig. Darf ich noch einen Abschlusssatz sagen, bevor es zu Ende ist?
Du? Ich will auch einen Abschlusssatz sagen.
Okay, dann darfst du den Abschlusssatz machen. Aber ich will noch ein kleines Mini-Thema zum Schluss fertig machen. Mannschaftssegeln haben wir jetzt im Zweihand- und Mehrhandbereich ganz toll beleuchtet. Wir haben aber auch noch eine Kategorie Trainingsgruppe, ne? Und ich würde mal sagen, da können wir mal vielleicht ein Völkchen zu machen, weil ich betrachte auch Einhandsegler als Mannschaftssegler aus meiner Trainerperspektive.
Ah, stark, ja. Starkes Ding.
Ne? Denk mal drüber nach. Toni, du hast das Wort.
Da passt jetzt tatsächlich meine Abmoderation auch richtig gut, weil das ist ja ein Thema, was wir hier nicht abschließend behandeln können, ja. Und das ist, glaube ich, wieder mal eine Folge, die man in Kommentaren oder in Rückmeldungen, in E-Mails, in Sprachnachrichten, die uns erreichen, gut weiter aufblasen kann, auch einfach in Erfahrungsberichten, ja, wenn jetzt einer irgendwie, ja, stimmt, da vorhin, als Flo das und das gesagt hat, das ist mir auch passiert mit 15, ich erinnere mich noch wie gestern und das war eigentlich ganz schön doof, schreibt uns und vielleicht lohnt sich ja hier auch nochmal ein Nachfolger mit eurem Feedback oder halt auch so wie Jan dann gleich sagen, ja, stimmt, eigentlich das, was du sagst, was ihr sagt, ist alles richtig, gilt auch für eine Trainingsgruppe, brauchen wir gar nicht zusammen auf einem Boot sitzen, braucht man nur dasselbe Boot segeln nebeneinander. Ganz stark. Freue mich sehr, wie das hier, wie das, was aus dieser Folge geworden ist. Das klingt gut. Flo.
Wir sind ein gutes Team.
Ich hatte nur gerade überlegt, was der Anschluss an diese Folge sein könnte, weil wir haben auch ganz viele Sachen nicht beleuchtet, glaube ich, aber dann würden wir jetzt hier noch 3 Stunden reden. Ich bin irgendwie gleich 5 Themen für weitere Folgen eingefallen, die, glaube ich, darauf aufbauen. Stichwort halt nice. Teamsegeln, Mannschaftssegeln, Rennformate, Wettkampfsysteme oder so, ne? Das kann man ja alles auch mal in die Richtung denken. Das würde jetzt aber den Rahmen hier endgültig sprengen. Von daher, der Kopf geht auf für weitere Folgen. Bleibt gespannt.
Liebe Leute, das war's mit dieser Folge. Einen wunderschönen Abend oder Morgen oder kommt gut an, wenn ihr das beim Autofahren hört. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.